Uli Nebert war einer der Modulverantwortlichen im weiterbildenden Masterstudiengang Sprechwissenschaft und Sprecherziehung für die Module, die sich mit Theorie und Didaktik der Elementarprozesse beschäftigten. Ich habe zwar das Gesamtcurriculum des Studiengangs konzipiert, aber selber mich aus diesen Modulen herausgehalten. Mit einer Ausnahme, ich komme noch darauf zurück. Getreu einer Praxis, die sich spätestens mit dem Schwerpunkt Sprechwissenschaft und Sprecherziehung im Masterstudiengang Germanistik ergeben hatte, also in der Zeit nach dem Ende der Prüfstelle der DGSS. Ich machte selber keine Elementarprozesse mehr, keine Standardaussprache, keine Stimmbildung. Ich delegierte es an Lehrbeauftragte. Dabei hatte ich früher an der Hochschule der Künste in meiner Arbeit am Stuttgarter und Bochumer Theater und auch in den ersten Jahren an der Universität des Saarlands durchaus gerne Stimmbildung und Standardaussprache trainiert. Eine sehr extrovertierte, ausdrucksorientierte, dialogische Stimmbildung und eine text- und medienorientierte, situationsbezogene, rhetorische Lautbildung. Aber in dem Maß, wie meine Forschungsinteressen medialer und interdisziplinärer wurden, war die in den Elementarprozessen nötige Übungsroutine mit ihren zur Veränderung von Bewegungsmustern notwendigen Wiederholungen intellektuell immer weniger befriedigend. Hinzu kam, zum Beispiel im Weiterbildungsmaster, dass auf der gegenstandstheoretischen Ebene die Elementarprozesse schon lange nicht mehr ohne computerbasierte akustische Phonetik unterrichtet werden können. Und dafür war ich zu alt und falsch, eben nicht in Halle ausgebildet. So war für diese Module im Studiengang Uli ein Glücksfall. Sein Modul vereinigt die auditive, die physiologische und die akustische Dimension sprechwissenschaftlicher Phonetik. Was im Lehrbrief von mir stammt, sind die Passagen zum Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit und das Kapitel über das Verhältnis von Prosodie und Syntax inklusive der Regeln zur Wortbetonung. In der Nachfolge von Drach, Winkler und Stock ist das einer meiner Interessensschwerpunkte, auf den ich in der Replik auf Bose, Apel, Schwenke und Schwiesau noch zurückkommen werde. Solange ich an der HDK und am Theater mit Schauspielern und Regisseuren arbeitete, hatte vor allem die Stimmbildung, aber auch das Aussprachetraining einen sportlichen und sinnlichen Reiz. Diese Schüler waren körperbewusste, extrovertierte, nach kraftvollen Ausdrucksmöglichkeiten suchende Leute, die auch viel weniger körperliche Gehemmtheiten zu überwinden hatten als etwa später die Lehramtskandidaten. Auch noch mit den Studierenden der Sprecherziehung, wenn auch weniger intensiv als mit den Theatermenschen, wurde so manche Trainingsstunde eine sportlich herausfordernde, spielerisch improvisierende Performance von großer stimmlicher und körperlicher Expressivität, die in sich fast ein ästhetisches Moment hatte, zumindest aber den Probanden tiefgehende und zum Teil beglückende Klangfindungserlebnisse bescherte. Mit den Lehramtskandidaten war das ganz anders. Leute, die zu gehemmt waren, in Gegenwart anderer die Fröschelschen Kauübungen zu machen, die Übungen zur artikulatorischen Geläufigkeit, an durchaus sinnvollen Texten, nicht am kleinen Hai, albern verkicherten, das macht schon viel weniger Spaß. Ein Grund mehr, es zu lassen. Immerhin gibt es im Felde der Elementarprozesse noch ein zweites Forschungsinteresse, die Lehrerstimme, insbesondere die Stimmenprophylaxe. Das hat nicht nur mit dem im Fach seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts immer vertretenen Anspruch zu tun, relevante Angebote zu haben für die Stimmgesundheit der Lehrer. Es gehörte zu meinen Dienstaufgaben, Lehrveranstaltungen für die künftigen Deutschlehrer zu halten. Nach meinem Fachverständnis gehörte dazu ein Angebot in prophylaktischer Stimmbildung. Diejenigen Lehramtskandidaten, bei denen schon eine dysphonische Störung zu diagnostizieren war, wurden auf phoniatrisch-logopädische Therapieangebote verwiesen. Die diagnostisch-prognostische Differenzierung wurde ermöglicht durch einen Sprecheignungstest, dem sich alle Lehramtskandidaten stellen mussten, für die Sprechwissenschaft und Sprecherziehung eine Pflichtveranstaltung war. Der Test bestand aus einer Tonaufnahme. Dazu gab es einen Fragebogen und Notizen zu den Beratungsgesprächen. Dieses Material war Grundlage einiger Publikationen. Zu einem nur zum Teil durchgeführten, zum Teil nur konzipierten Projekt Lehrerstimme. Die Grundidee bestand darin zu zeigen, dass eine Prognose Stimme unter Unterrichtsbelastung eventuell gefährdet, mit einem wahrgenommenen prophylaktischen Stimmbildungsangebot die Zahl der Dysphonien bei saarländischen Lehrern signifikant hätte senken können. Das saarländische Bildungsministerium hat es nicht geschafft, dieses Projekt zu fördern. Nur ganz sporadisch gab es spärliche Mittel, mit denen wir aber niemals flächendeckend die Stimmbiografien von Lehrern mit Prognosen, die das Prophylaxe-Angebot annahmen und von solchen, die es nicht taten, hätten vergleichen können. Mit Wolfgang Delp, Oberarzt an der HNO-Klinik der UDS in Homburg, später Professor für Phoniatrie an der Universität Mannheim, entwickelte ich zum Schluss ein Konzept, mit dem wir die prognostische Audiologie meiner Sprecheignungstests digitalisieren wollten. Die Prognosen in den Tests beruhten auf auditiven Analysen stimmlicher Parameter, von denen zu erwarten war, dass sie unter dem physischen und psychischen Dauerstress von Unterricht dysphonisch wurden. Dem Phoniater Delp leuchteten meine Prognosen unmittelbar ein. Diese Stimme liegt im oberen Bereich der Indifferenzlage, sie ist klangarm, es ist eine leichte Geräuschkomponente hörbar, der Habitus ist hypertonisch, im Klassenraum führt das zu stimmlicher Überanstrengung, am Ende zu dysphonischen Symptomen. Diese Analysefähigkeit wollten wir einer Software beibringen. Spätestens mit KI wäre das auch gelungen. Aber damals gab Wolfgang Delp seinen Lehrstuhl auf, weil er auf seiner Stelle nur forschen und lehren, aber nicht mehr als Arzt arbeiten konnte. Ein Entschluss, den ich immer noch respektabel finde. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass sprecherzieherische Stimmbildung eine dominant prophylaktische Funktion bei redenden Berufen hat, dass Therapie von Sprach- und Sprechstörungen als Teilfach von sprecherzieherischen Curricula den Anspruch von Therapie nicht genügen kann, dass es hier eigene Studiengänge braucht, Logopädie, klinische Linguistik oder eine sprechwissenschaftliche Sonderqualifikation, klinische Sprechwissenschaft. Einen Gedanken würde ich gerne mit dir besprechen, Uli. Er betrifft eine mögliche didaktisch-methodische Verbindung zwischen den Elementarprozessen und der ästhetischen Kommunikation. Wir haben ja nur im Felde der Elementarprozesse ein wirkliches Transferproblem. In der Rhetorik und in der Sprechkunst arbeiten wir an Reden und Gesprächen, Argumentationen und Lehrvorträgen, an Gedichten und so weiter. Wir machen nur sehr vereinzelt etwas, was man Übungen nennen kann. Und auch die sind, wie beim kontrollierten Dialog, eigentlich reale Gesprächsprozesse. Anders bei den Elementarprozessen. Übungen sind hier nie reale Kommunikationsprozesse. Geübt werden Bewegungsmuster der Stimm- und Artikulationsorgane, die normalerweise niemals intentional gesteuert werden. Artikulationsübungen sind nie Kommunikationsprozesse. Und genau hier entsteht das Transferproblem. Das wird auch nie völlig verschwinden, weil wir immer tausende von Übungsabläufen brauchen, um ein Bewegungsmuster von Muskulatur, die niemals bewusst gesteuert wird, ändern zu können. Nur nach tausenden von Übungseinheiten haben wir eine Chance dazu. Aber wenn wir eine reale Kommunikationsaufgabe hätten, die es erfordert, sich auf stimmlich-artikulatorische Muster zu konzentrieren. In den letzten Jahren habe ich mich für Rezitationsauftritte mit Morgenstern und Jandl beschäftigt, früher schon über Schwitters gearbeitet. Ich erinnerte mich auch an meine Mitarbeit an einer von Dieter Schnebel selbst inszenierten Aufführung seiner Maulwerke an der Hochschule der Künste. Haben wir hier nicht reale Kommunikationsaufgaben, bei denen Elementarprozesse fokussiert werden? Und wäre das nicht eine Chance für die Didaktik der Elementarprozesse? Aber nicht, indem solche Texte und Partituren für Übungen benutzt werden. Das würde sie degradieren. Das wäre nichts weiter als der kleine Hai und Balzer Eberle. Nein, sie müssten auf reale Vortragsaufgaben hingearbeitet werden. Uli, was meinst du dazu? Übrigens, deine Marx-Parodie funktioniert nicht. Die Sprecherzieher haben die Stimme nicht verschieden interpretiert. Richtig wäre, die Sprecherzieher haben die Stimme verschieden gebildet. Die Philosophie, gleich die Sprechwissenschaft, muss Kriterien liefern, welche Bildung kommunikativ brauchbar ist.